Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Ein Überthema, drei Podcasts. Hier ist Teil Nummer 3 zum Thema Mobilität. Und hier ist Ihr Fraktionsvorstand. Herzlich willkommen, Rebecca Piron.
Hallo Christian.
Ja, mein Name ist Christian Erhard Baziewski. Das Konzept des Podcasts ist schnell erklärt. Im ersten Teil haben wir beiden als Fraktionsvorstand zum Thema Mobilität heftig diskutiert. Im zweiten Teil kam dann unser sachkundiger Einwohner dazu. Wir haben mit dem Zukunftsforscher Daniel Dettling über die Mobilität der Zukunft diskutiert. Ja, und jetzt sind wir gewappnet für den dritten Teil, die überfraktionelle Diskussion. Rebecca, wer sind denn unsere überfraktionellen Diskussionspartner heute?
Das wäre zum einen Sarina Pfründer. Sie ist seit Anfang des Monats, also ganz frisch, Bürgermeisterin der Stadt Laufen am Neckar. Vorher war sie aber schon 13 Jahre lang Bürgermeisterin einer kleineren Gemeinde in Baden-Württemberg, das nur 33 Kilometer entfernte Sulzfeld. Von uns auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Wahl und herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank. Freue mich.
Ja, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Sie wird diskutieren auch mit Sascha Pallenberg. Er ist Blogger zu allem rund um die Themen Digitalisierung und Mobilität. Hat übrigens selber mal für Daimler gearbeitet, kennt daher die Automobilbranche sehr gut und von innen. Und was ich besonders spannend finde an ihm ist, er lebt selbst mittlerweile in Taiwan und schöpft sicherlich aus dem Vergleich dieser beiden Mobilitätssysteme viele Einsichten und Verbesserungsvorschläge. Ich bin sehr gespannt drauf. Guten Tag, Herr Pallenberg.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mittlerweile sind 15 Jahre, aber Dankeschön.
Oh, sehr schön.
Ja, und last but not least haben wir Florian Krummheuer eingeladen. Er ist promovierter Raumplaner, Vorsitzender des VDI-Fachbeirats Verkehr und Umwelt und berät mit seiner eigenen Planungsfirma Pluto M unter anderem auch Kommunen bei der Mobilitätsplanung. Guten Tag, Herr Krummheuer.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann lassen Sie uns direkt in die Praxis starten, Frau Fründer. Die Gemeinde Sulzfeld, ich glaube, Sie haben so knapp 5000 Einwohner, wenn ich es richtig gelesen habe, also eher eine kleinere Kommune. Trotzdem, Sie haben schon seit dem Jahr 2014, also fast 10 Jahre, E-Carsharing. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Ja, ist richtig. Wir haben 5000 Einwohner. Ich muss sagen, wir hatten, da ich ja die Gemeinde zum 31. Jahr, Juli verlassen habe und eine neue Stadt übernommen habe. Aber es ist so, dass wir damals überlegt haben, es gab ein Programm Elektromobilität im ländlichen Raum. Wie kann man ein Carsharing in den ländlichen Raum bekommen? Und die Idee wurde auch vom Land Baden-Württemberg gefördert, sodass wir entsprechende Fördermittel haben. Aber es war wirklich Pionierarbeit und doch schwerer, als ich mir es damals vorgestellt habe, einen Betreiber zu finden, der in den ländlichen Raum gehen möchte. Eigentlich gab es niemanden. Alle haben gelacht. Das wird nicht funktionieren. Und das war natürlich mein Ansporn zu sagen, ich möchte doch versuchen, ob wir es schaffen, ein Carsharing und dann auch damals wirklich noch was Neues, ein E-Carsharing aufzubauen. Und aus diesen ersten 3 Autos, die wir 2013 bekommen haben, 14 in Betrieb genommen haben, sind heute knapp 100 Autos nach dem gleichen Modell unterwegs in der Wirtschaftsregion Bruchsal. Das heißt, wir haben mit dem Thema wirklich was Neues entwickelt und haben eins der größten E-Carsharing auf kommunaler Basis erstellen können.
Jetzt habe ich mich mit dem E-Carsharing in Sulzfeld auch fürs Magazin schon mal beschäftigt und kann mich erinnern, dass es bei Ihnen ja immer wieder Aktionen, Testfahrten, kostenlose und so weiter für die Menschen in Sulzfeld gibt. Heißt das, dass es zu Anfang schwierig war, das E-Carsharing zu etablieren, oder wie waren da Ihre Erfahrungen?
Ja, zu Anfang sowieso. Das war uns aber auch bewusst, dass wir ein neues Thema besetzen. Carsharing selbst gab es damals nur in den großen Städten. Von dem her musste erstmal das Thema überhaupt bekannt gemacht werden. Und auch Elektroautos gab es vor 10 Jahren noch nicht in Hülle und Fülle. Und auch die Technik musste erst quasi für ein Elektroauto konzipiert werden, dass man das auch als E-Carsharing nutzen könnte. Die Akzeptanz hat gebraucht. Ich habe mir 3 Jahre damals gegeben, dachte, nach 3 Jahren dürfte es eigentlich bekannt sein. Wir haben deutlich länger gebraucht, um die Bürger zu informieren, deshalb auch wirklich viele Öffentlichkeitsarbeitsaktionen, Bürgerquiz, Preisausschreiben, wo man auch das IK einfach für ein Wochenende dann gewinnen konnte. Wir haben die Fahrschüler, die wir anschreiben, die dann das Auto nutzen dürfen. Also wir haben sehr viele Aktionstage gemacht, um das Thema einfach zu besetzen. Das ist auch gelungen, aber wie gesagt, viel langsamer, als ich mir das gewünscht habe. Man muss auch bis heute sagen, es wäre nicht möglich, ein IK-Sharing im ländlichen Raum zu betreiben, ohne eine Idee, wie dieses Auto tatsächlich oft unterwegs ist. Und das war so ein bisschen die Musteridee, die wir hatten, die auch nun von anderen Kommunen übernommen wurde, dass wir einen sogenannten Grundlastträger suchen, also einen Betreiber, der das Auto jeden Tag auch fährt, denn sonst würde es im ländlichen Raum auch heute noch viel zu oft parken. Ja? Und da war die Idee, einen Grundlastträger zu haben. Das kann das eigene Rathaus sein. Bei uns war es ein Pflegedienst und eine örtliche Firma für ihre internen Fahrten zwischen den Werken, sodass unser Auto auch wirklich jeden Tag auf der Straße ist.
Das finde ich wirklich das Spannende bei Ihnen, dass Sie eben auch ortsansässige Unternehmen, die Stadtverwaltung, was Sie alles mit eingebunden haben. Trotzdem, Hand aufs Herz, nach 9 Jahren, glauben Sie, dass so ein Carsharing-System ohne Hilfe von außen langfristig auch wirtschaftlich funktionieren kann? Oder braucht es grundsätzlich solche Grundlastträger?
Also unser Ziel sollte schon sein, die Betriebskosten, die Anschaffung wird wahrscheinlich nicht möglich sein, die Betriebskosten dauerhaft zu erwirtschaften, aber wir sind da immer noch nicht. Ja. Also wir werden das Auto dieses Jahr wechseln, nach 10 Jahren ist da auch Bedarf da, weil es ja einfach dann von vielen auch genutzt wird. Aber ich kann es von den Zahlen mal belegen, wir haben rund 23 bis 25 Buchungen, sehr stabil pro Monat. Also wenn man einen Monat mit 30 Tagen rechnet, ist nicht mal jeden Tag eine Buchung da. Und wir fahren mit diesem Auto rund 400 Kilometer. Das ist einfach unter 500 Kilometer, kann man sagen, noch nicht wirtschaftlich. Es gibt aber auch mit dem gleichen System, ich habe gesagt, Bruchsal hat danach ausgebaut, andere Autos, beispielsweise in Heidelheim steht ein Auto nach dem gleichen System, nochmal eins rauszugreifen. Dieses Auto hat rund 40 Buchungen im Monat, fährt 800 bis 1200 Kilometer und dann ist man da im wirtschaftlichen Bereich drin. Also je nach Standort gibt es eben attraktivere Autos und etwas weniger genutzte Autos. Aber es ist schon, glaube ich, ein Thema, wo man anschieben muss. Ich habe die Hoffnung, dass die Richtung dahin gehen wird, dass es sich dann irgendwann auch tragen kann.
Würden Sie denn sagen, die Zahl der Nutzenden ist das, was Sie maximal erreichen können? Oder ist es vielleicht auch einfach noch eine Frage von mehr Leute erreichen, die die E-Car-Sharing-Fahrzeuge mitverwenden?
Also wir sind im ländlichen Raum und es war auch nie die Erwartung da, dass wir komplett alle Autos ersetzen können. Sondern das Ziel war eigentlich, dass wir pro Familie eben das Zweitauto vielleicht sich einsparen lässt und eben ein Auto wird sicherlich weiterhin auch für Transportwege, auch für Einkäufe und so weiter. Dafür haben wir zu wenig Netzausbau bei uns, das wir weiterhin brauchen. Aber das zweite Auto wäre so ein bisschen das Ziel und das haben wir auch teilweise geschafft, dass uns Familien auch rückgemeldet haben. Wir haben jetzt kein Auto mehr besorgt oder auch ein Senioren-Ehepaar, die mit ÖPNV im E-Auto eigentlich ganz gut zurechtkommen. Also die Richtung, glaube ich, ist da, aber es braucht noch deutlich mehr Nachfrage. Mit dazu ging ja auch einher, dass wir das erste Mal auch Ladesäulen hatten, die sowohl für die E-Cars, fürs Carsharing dienen, aber auch für die Bürger an den inzwischen 2 Stellen, Rathaus und Bahnhof, genutzt werden können. Wir werden jetzt im Herbst die 3. Ladesäule in Betrieb nehmen, gebaut ist sie bereits, sodass da schon einfach durch das, dass wir mehr E-Autos auf den Straßen auch haben, die Ladesäulen ja auch gebraucht werden und der Ausbau in dem Bereich auf jeden Fall auch wichtig und sinnvoll war.
Genau, an der Stelle würde ich gerne den Raumplaner mal mit in die Richte, in die Diskussion nehmen, Herr Krumheuer. Wenn Sie das hören, ist E-Carsharing wirklich der Weg zu einer nachhaltigen Mobilität auf dem Land? Oder würden Sie sagen, das ist ein Nischenprodukt und bleibt ein Nischenprodukt?
Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, das ist ein Nischenprodukt und das bleibt ein Nischenprodukt. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man das macht. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, um für alternativ Projekten zur klassischen Automobilität zu sorgen. In ländlichen Räumen haben wir ja die berühmten Haushalte mit 2, 3, 4 Autos. Und tatsächlich, wenn man da ein Auto reduzieren kann, ist das schon mal sinnvoll. Wenn man da elektrische Fahrzeuge auch so in den Umlauf bringt, kann das sinnvoll sein. Aber wir dürfen uns da keine Illusionen geben, dass das jetzt der große Hebel ist für die Mobilitätswende und die Verkehrswende. Da, insbesondere was das Thema CO2-Einsparung angeht, hilft uns das jetzt nicht so richtig voran.
Was würden Sie denn sagen, der klassische ÖPNV ist es ja bisher auch nicht so richtig, was auf dem Land zur Wende führt oder es zeichnet sich noch nicht so sehr ab. Was braucht man denn auf dem Land für die Verkehrswende?
Ich denke, beim Thema Verkehrswende tut es Not zu priorisieren. Wir haben ja tatsächlich für das Thema CO2-Einsparung relativ wenig Zeit. Wir müssen ja bis 2050 CO2-neutral werden im Verkehr. Und natürlich ist öffentlicher Verkehr oder auch geteilte Verkehrsmittel da ein großer Hebel. Die sind einfach ressourcenschonender als Autos. Aber wir brauchen dafür eine gewisse Nachfrage. Und die haben wir natürlich eher in den hochverdichteten Innenstädten. Ich denke, daher wäre es tatsächlich sinnvoll zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf die Innenstädte, auf die Großstädte, was das Thema Verkehrswende angeht. Wir fokussieren uns auch auf die Pendelbeziehung in die Städte rein. In Deutschland wird gerne davon gesprochen, wir haben irgendwie Städte und ländlicher Raum. Das blendet komplett aus, dass ein Großteil Deutschlands halt suburban ist, also doch relativ dicht und relativ nah im Umfeld der Städte. Und überlegen dann, was wir im ländlichen Raum tatsächlich tun können. Und ich denke tatsächlich, das Bedürfnis nach individueller Mobilität wird da immer groß sein. ÖPNV funktioniert dadurch, dass wir bündeln können, ne? Also viele Leute in einem Gefäß, wie die Planer sagen, in einem Fahrzeug, die mit demselben Ziel unterwegs ist. Dann wird das irgendwann wirtschaftlich. Und im ländlichen Raum haben wir halt irgendwie Bedürfnisse, das Einkaufen ist woanders als die Arbeit, die Kinderbetreuung ist woanders, die persönlichen Kontakte sind woanders. Wir Planer sprechen davon dispersen Nachfragestrukturen. Das ist alles ganz schön schwierig, da irgendwie was zu bündeln. Und es gibt da Möglichkeiten, das zu machen, ne? Individuelle Fahrzeuge, E-Car-Sharing, E-Bike-Sharing kann ich mir auch gut vorstellen oder auch privat besessene E-Bikes. Das ist alles nachhaltiger als das Auto. Und im ÖPNV-Bereich gibt es sowas, was wir On-Demand-Verkehre nennen. Das hieß früher Rufbus, also Fahrzeuge, die flächig verkehren oder halt nur, wenn man anruft. Und wenn man sich diese Produkte anguckt, die in letzter Zeit auch von der Industrie, insbesondere der IT-Industrie in den Markt gedrückt werden und die Besetzungsgrade anguckt, dann ist das immer noch sehr, sehr wenig. Und die Wirtschaftlichkeit leidet, insbesondere solange wir da noch Fahrer brauchen, ganz erheblich. Das kann ganz anders aussehen, wenn es fahrerlose Verkehrssysteme gibt. Aber ländlicher Raum heute, wenn man den Schülerverkehr jetzt nicht dazu zählt, dann haben wir im Prinzip einen Marktanteil des ÖPNVs, der ganz, ganz gering ist. Und von da ist es noch ein extrem weiter Weg zu sagen, wir schaffen es, dass ganz viele Leute plötzlich ÖPNV fahren. Einfach weil die Siedlungsstruktur das nicht hergibt und auch die Angebote und die Produktionsweise im ÖPNV das nicht schaffen kann. Also da lieber auch wirklich E-Bikes, Flottenelektrifizierung, Mitnahmesysteme setzen und gerne auch On-Demand, aber On-Demand spart kein CO2, On-Demand ist ein Beitrag zur Daseinsvorsorge. Also da schaffen wir eine Erreichbarkeitssicherung, aber wenig Verkehrsverlagerung.
Ja, ich kann das nur unterstreichen, auch rückmelden. Ich glaube, dass das Fahrrad deutlich mehr aufgeholt hat, als wir das wirklich uns vorstellen konnten. Der Kollege hat recht, das ist eher im Bereich Einzelnachfrage sicherlich einzusiedeln. Ich bin erstaunt, wie viel Rad wir seit Corona, vielleicht auch damit angeschoben, vor allem aber auch seit die E-Bikes jetzt gekommen sind im ländlichen Raum haben, wie viele Mitarbeiter bei uns inzwischen auch dann ein E-Bike-Leasing sich gewünscht haben und entsprechende Verträge vereinbart haben und wie stark auch die Nachfrage inzwischen da ist, dass die Mitarbeiter per Rad ins Büro kommen, nicht nur aus der Eigengemeinde, sondern auch aus den Nachbargemeinden, dadurch, dass E-Bike einfach die Entfernungen der Radius deutlich größer wird. Also ich denke, dass dieser Punkt im ländlichen Raum deutlich aufgeholt hat, einfach weil man auch, egal ob Hügelland oder Nicht-Hügelland, mit dem E-Bike unheimlich gut vorankommt und die Kommunen sind ja auch dabei, die Radstraßen deutlich zu verstärken, auch jetzt in den kleineren Städten, die sehr fahren. Also ich setze mit auf das Fahrrad. Natürlich nicht überwiegend, das wird nicht alleine ausreichen, aber das ist doch ein Punkt, der deutlich in den letzten Jahren angezogen hat.
Das ist durchaus spannend, weil gerade das E-Bike natürlich auch für alle Generationen, auch gerade für eine älter werdende Generation oder eine älter werdende Gesellschaft natürlich auch durchaus interessant ist. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das in Taiwan aussieht, Sascha Pallenberg. Wie ist ÖPNV eigentlich in Taiwan organisiert? Wir haben jetzt gehört, ländliche Räume gegen urbane Räume. Wir müssen uns vielleicht ganz kurz mal mitnehmen, wie Taiwan da eigentlich strukturiert ist. Ich glaube, sehr stark urban geprägt. So ist zumindest mein Bild von Taiwan. Wie sieht ÖPNV bei Ihnen aus?
Nun, ich glaube, der große Vorteil von Taiwan im Gegensatz zu den klassischen westlichen Ländern und Großräumen ist, dass die Industrialisierung ja hier zum großen Teil übersprungen wurde. Man ist mehr oder weniger vom Reisfeld rein in die Halbleiterindustrie gegangen. Das heißt, insbesondere die urbanen Räume haben sich in einer Zeit entwickelt, in der öffentliche Verkehrssysteme natürlich auch schon entsprechend einen Status erreicht haben, der sehr modern ist. Das heißt also, die Stadt Taipeh, in der ich wohne, also die Hauptstadt, die Stadt selber etwa 3 Millionen Einwohner, die Metropolregion mit den Vororten etwa 8,5 bis 9 Millionen Einwohner, hat eines der besten U-Bahn-Systeme überhaupt auf diesem Planeten. Übrigens sämtliche U-Bahn-Systeme, die weltweit nicht quersubventioniert werden, profitabel sind alle in Asien. Das sieht man auch ganz, ganz wunderbar hier in Taipeh. Dann kommt dazu, dass man den ÖPNV hier sehr holistisch, sehr gesamtheitlich gedacht hat. Indem man sich überlegt hat, okay, was haben wir denn für verschiedene Angebote in diesem Mobilitätsmix? Da ist zum einen der Bus, da ist genauso die Bahn, da ist die U-Bahn, da ist die Hochbahn mit drin, da sind aber auch Leihfahrräder. Und das Schöne ist, dass ich sämtliche dieser Angebote auch mit einer gleichen Bezahlung nutzen kann. Wir haben so eine sogenannte Easycard oder iCash, das sind Prepaid-Systeme, man kann das aber natürlich auch über die diversen mobilen Payment-Systeme abbilden, also Samsung Pay, Apple Pay und wie sie alle heißen. Und es wird incentiviert. Das heißt, ich fahre eine bestimmte Anzahl an Strecken in einem Monat, bekomme im nächsten Monat wieder ein paar kostenlos dazu. Oder indem ich versuche, zum Beispiel die Menschen zu bewegen, nicht das Auto zu nutzen, sondern den Bus, um zur nächsten Bahnstation zu kommen. Das heißt, wenn ich vorher im Bus sitze, bekomme ich einen entsprechenden Nachlass für die Fahrt mit der Bahn. Ich wohne nur 70 Meter von einer Bahnstation entfernt. Das ist eine autonome Bahn, eine Hochbahn, die auch basierend darauf, wie viele Menschen nämlich über diese Karten in die Station hineingehen, dann auch dynamisch Fahrzeuge auf die Strecke packen. Das heißt also, morgens im Berufsverkehr sind die Abstände kürzer, abends, wenn es wieder zurückgeht, und mittags ist das dann halt ein bisschen weniger. Also man hat das hier wirklich sehr, sehr früh begriffen, wie wichtig Mobilität ist für die urbane Entwicklung, und versucht, die komplett zusammenzubringen. Das heißt, diese Station, das sind hier Mobilitätshubs, da kommt der Bus an, da ist ein Parkplatz, ein großer für die Scooter. In Taiwan gibt es wahnsinnig viele E-Roller, nicht nur E-Roller, aber natürlich auch Verbrenner-E-Roller, mittlerweile einen Anteil von etwa 20% bei den Neuzulassungen. Und das schafft man alles so zusammen in einen Mobilitätshub. Dann kommen noch die Leihfahrräder dazu. Alleine in Taipei haben wir mittlerweile 4 Millionen Rentals von diesen Leihfahrrädern. Man hat sich hier, wie gesagt, sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Wie können wir es schaffen, dass Menschen jetzt nicht jeden Tag mit dem Auto in die Stadt fahren wollen?
Aber glauben Sie, dass es wirklich daran liegt, dass man es hier nicht kann, nicht will, oder hat das doch, oder welchen Einfluss hat die Tatsache, dass es eben sehr, sehr urban ist, man auf sehr engem Raum natürlich die Möglichkeit hat, während bei uns die Bahn häufig eben, ich sag mal, irgendwo auf freier Strecke liegen bleibt. Also welchen Einfluss hat die Urbanität und was, andersherum gefragt, was könnte Deutschland denn aus Taiwan wirklich lernen, trotz der sehr unterschiedlichen und anderen Voraussetzungen, die wir haben?
Ich glaube, das beschreibt es am besten. Mobilität gesamtheitlicher zu denken. In Deutschland haben wir ein riesengroßes Problem. Wir haben über 120 Verkehrs- und Tarifverbünde, die alle anders aussehen, unterschiedliche Plattformen nutzen, unterschiedliche Ticketautomaten, andere Logos, andere Uniformen, das muss man sich einfach erstmal leisten können. Das ist natürlich auch eine Form des Föderalismus. Ob man das bei der Mobilität braucht, das frage ich mich hier wirklich sehr. Jetzt hat man einen ersten Schritt gemacht, hat den tollen Erfahrungen im letzten Jahr mit dem 9-Euro-Ticket, jetzt das 49-Euro-Ticket, wobei ich mir nicht sicher bin, wie lange man diesen Preis aufrechterhalten kann. Aber das ist ja erstmal hier eine Barriere, die abgebaut wird. Diese Tarifverbünde sind auf einmal unwichtig geworden für mich. Ich kann einsteigen, wann und wo und wie ich will und kann mir sicher sein, dass ich auf jeden Fall immer das richtige Ticket habe. Das ist hier nicht anders. Bei uns haben wir halt diese sogenannte EasyCard und das bringt die Menschen entsprechend auf die Bahn. Und dann, ganz, ganz wichtig, Alternativen müssen auch wirklich Alternativen sein. Das heißt, sie müssen entsprechend positiv aufgeladen werden. Wie sicher sind sie? In welcher Frequenz kommen sie an? Wie schnell sind sie? Bis wann fahren sie? Was kostet mich das insgesamt? Welchen Service habe ich drumherum? Wenn das alles gegeben ist, dann sind Menschen ganz einfach auch bereit, sich aus dem Kokon des eigenen Automobils beziehungsweise der individuellen Mobilität auch zu lösen. Und das sehen wir hier, glaube ich, in Taiwan sehr oder beziehungsweise hier in diesen Metropolregionen. Man muss überlegen, dass man mit Taipei, Taichung und Kaohsiung mehr als 2/3 sämtlicher Taiwanerinnen und Taiwaner leben in diesen 3 Metropolregionen. Und ja, die müssen von A nach B kommen. Und deswegen wird entsprechend in die Öffis hinein investiert.
Wenn man versucht, das jetzt nochmal auf die kommunale Ebene ein Stück weit runterzubrechen, man hat ja nur so und so weit Einfluss auf dieser Ebene. Vielleicht auch nochmal an Sie, Herr Krumheuer. Im Fachbeirat Verkehr und Umwelt gucken Sie sich ja ganz viele verschiedene Modelle an. Wie bekommt man denn in den ländlichen Raum einen besseren Verkehrsmix? Beziehungsweise wie kriegt man es im ländlichen Raum hin, dass die Leute, bevor sie einen Weg antreten, überlegen, was für ein Verkehrsmittel kann ich verwenden, statt Default-Einstellung, ich setze mich in meinen PKW?
Ja, die Vergleiche so über die Ländergrenzen hinweg, die sind natürlich immer schwierig. Ich meine, was Herr Pallenberg zu Recht sagt, ist natürlich, dass die grüne Wiese-Ansätze es viel, viel leichter haben als die gewachsenen Strukturen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir sind in Deutschland halt ein polyzentrischer Raum, ne? Das macht es immer schwierig. Es ist nicht ein Zentrum, auf das man Eisenbahnstrecken hinführen kann, sondern wir haben ganz viele Zentren, die auch alle relativ gleich stark sind. Wir haben einen Föderalismus, das heißt, wir haben da auch eine andere Planungskultur in den Ländern. Wir haben eine gemeindliche Planungshoheit, also die Kommunen dürfen auch alle mitentscheiden. Und das macht es natürlich deutlich komplexer. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg mindestens, wenn nicht sogar länger, einen Vorrang fürs Auto in der Planung konstant hatten. Und dementsprechend auch das Eisenbahnsystem und das öffentliche Verkehrssystem sich entwickelt haben. Und dieser Vorrang fürs Auto, der hat ja nicht nur dazu geführt, dass wir Straßen gebaut haben, sondern er hat auch dazu geführt, dass die Erreichbarkeit mit dem Auto von ländlichen Räumen unglaublich gut wurde. Das heißt, es wurde attraktiv, in die Peripherie zu ziehen. Ich kann von Laufen prima in Ludwigsburg oder in Heilbronn oder vielleicht sogar in Stuttgart oder Mannheim oder Karlsruhe arbeiten, weil es einfach ein sehr, sehr gut ausgebautes Straßensystem gibt. Rekapitulieren Sie einfach mal, wie die Straßen vielleicht, als Sie Jugendlicher waren oder als sie Kind waren, in ihrer Heimatgemeinde waren und was seitdem dazugekommen ist. Und dadurch hat sich was verändert, was wir Raumplaner oder was wir Planer generell Raumwiderstand nennen. Und wenn der Raumwiderstand sinkt, dann sind die Leute nicht unbedingt mobiler, aber sie legen höhere Distanzen zurück. Und da kommt im Prinzip unser gesamtes Verkehrsaufkommen her. Wie will man da jetzt reagieren? Das sind planerisch oder politisch. Das sind natürlich schwierige Fragen, weil wir natürlich in gewachsenen Strukturen agieren. Man kann in Deutschland nicht sagen, wir schaffen jetzt einfach nur noch hochverdichtete Metropolräume, wo es natürlich viel einfacher ist, auch profitabel oder profitabler ein öffentliches Verkehrssystem zu betreiben. Also natürlich ist es einfacher in Hamburg oder Berlin oder so. A, viel Nachfrage, einen hohen Modal-Split-Anteil im ÖPNV zu haben. Und natürlich auch eine bessere Kostendeckung als in ländlichen Regionen, wo wir irgendwie eine flächige Verteilung der Siedlungsstruktur haben. Aber was Kommunen und was auch die Regionalplanung und auch die Landesplanung natürlich machen könnte. Und das betrifft gar nicht das Politikfeld Verkehr, sondern eher das Politikfeld Siedlungsentwicklung, ist natürlich nicht weitermachen mit den Fehlern, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Also wenn ich als Kommune Bauleitplanung mache, dann sollte ich doch bitte darauf achten, dass ich nicht an nicht erschlossenen Standorten Wohnbebauung oder Gewerbe ansiedle, sondern bitte in fußläufiger Distanz zum Eisenbahnhof. Und bitte auch nicht flächig in die Einfamilienhausquartiere weitergehen, sondern sagen, okay, nee, wenn, dann ist das Geschosswohnungsbau, der auch fußläufig in der Nähe des Bahnhofs ist. Ist übrigens auch, was das Beheizen angeht, viel einfacher und so weiter. Also wir haben einen Mordsbestand an Infrastruktur, den wir weiter betreiben müssen. Wir haben einen Mordsbestand an Siedlungsstruktur und gleichzeitig aber eine Bevölkerung, die immer älter wird, wo wir weniger Berufstätige haben, insbesondere in ländlichen Räumen, was natürlich auch Auswirkungen aufs Steueraufkommen hat, und uns fehlen noch die Fachleute, um die gesamte Infrastruktur weiter zu bewirtschaften. Also weniger Siedlungsentwicklung vorantreiben, weniger neue Infrastrukturen bauen, Vorrang vor Bestandserhaltung und vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht auch ein bisschen Erreichbarkeiten reduzieren kann. Wir haben so eine Art Erreichbarkeitsfetischismus, ne? Es wollen immer alle irgendwie schnell überall hinkommen. Aber könnte man nicht vielleicht einfach mal anders denken und sagen, okay, es gibt manche Räume, da ist eigentlich ganz schön, dass sie abgeschieden sind.
Genau, da würde ich Frau Fründer nämlich mal mit reinnehmen. Sie haben es hingemeldet. Antworten Sie bitte direkt.
Ja, die Wohnungsnot sieht, die wir Kommunen ja auch bearbeiten sollen, der kann natürlich nicht ganz ohne andere Siedlungen zurechtkommen. Ich wollte darauf eingehen, zu den Erfahrungen aus Asien. Vielleicht sind wir ländliche Räume auch etwas der Hemmschuh, da man bisher immer versucht hat, alle mit anzubinden und auch bei uns eine halbwegs ordentliche Infrastruktur zu haben. ÖPNV hat es natürlich auch viel Konzentration in die Fläche gebraucht, während sich die asiatischen Großstädte nicht einfach getan haben, Großverbindungen zu haben. Als ich letztes Jahr in zwei asiatischen Ländern war, ich glaube, da ist es in die ländliche Räume rauszugehen natürlich genauso schwierig. Auch da ist die Busverbindung deutlich schwächer ausgebaut wie die Großverbindung. Das muss man auch mal was vergleichbar miteinander einfach betrachten. Ich denke, die Botschaft kam in der Politik in Baden-Württemberg an, dass wir auch jetzt aktuell über Strecken diskutieren, die vor Jahren gar nicht rentabel waren. Beispiel Ausbau der Zabergäubahn jetzt hier in der Region Brackenheim laufen. Das sind schon auch, dass es bewusst wird. Aber eins ist klar, wenn wir alle mitnehmen wollen, was bisher unser Ziel war, mit einer großen Beteiligung von Naturschutz bis Bürger, dann braucht es Zeit, wahrscheinlich auch zu viel Zeit, aber das ist einfach unserer Demokratie auch mitgeschuldet. Ich sehe eine große Chance, weil Sie gefragt haben, wie kann es vorangehen in dem Bereich der Digitalisierung, und das ist auch das, was mich inzwischen den ÖPNV gerne nutzen lässt, dass wir durch die mobilen Möglichkeiten, Apps, wie ich auch kurz meine Verbindung planen kann, dass mir Verbindungsalternativen angezeigt werden. Es macht es ganz einfach attraktiver, wenn ich jetzt an meine Tochter denke oder auch die neue Generation denke, die ja ganz einfach mit dem auch umgehen, dann bin ich schon optimistisch, dass da auch eine deutliche Nachfrage Steigerung kommt, weil es einfach auch einfacher wird.
Was ich spannend finde, Frau Fründer, das auch nochmal an Sie als Frage, ist, dass wir über diese ganzen Punkte, über die wir jetzt diskutieren, Infrastruktur und diese Dinge, eigentlich, wenn überhaupt, dann häufig am Rande reden. Die Diskussion in Deutschland führt fast immer eher so in Richtung, was kostet das? ÖPNV sei zu teuer. Wir haben jetzt dieses 49-Euro-Ticket. Vielleicht mal aus Ihrer Perspektive heraus, wie haben Sie es denn geschafft, die Menschen fürs E-Car-Sharing zu begeistern? Ging das tatsächlich auch über den Preis oder waren das eher inhaltliche Gründe? Also welche Rolle spielen die Kosten dabei?
Also die Kosten vom E-Car-Sharing, wenn man es rein vergleicht, ist natürlich deutlich günstiger als ein eigenes Auto. Wenn ich nicht der Vielfahrer bin, dann ist natürlich nicht zu diskutieren. Aber das ist, glaube ich, nicht das Hauptargument. Die Leute wollen schon auch etwas, was einfach nutzbar ist. Das ist sehr wichtig. Und in den letzten Jahren durch Energiekrise und Krieg ist natürlich auch das Bewusstsein da, vor allem durch dann Klimathematik, dass man natürlich auch ein Verkehrsmittel sich wählt. Deshalb haben wir auch jetzt einen doch inzwischen besseren Ausbau bei den E-Autos, was einfach umweltfreundlich ist. Also da hilft uns auch dann das Bewusstsein der Bürger mit dazu. Aber wir sind natürlich in dem langsam wachsenden Bereich. Schnell geht es nicht. Da braucht es schon auch viel Bewusstseinsschaffung.
Ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen, das Herr Krumheuer gerade eben gesagt hat. Die Frage, sind die Wege, die wir machen, wirklich alle nötig? Sehen Sie da eigentlich eine Möglichkeit, wie auch Kommunen das unterstützen können, dass vielleicht unnötige Wege vermieden werden vor Ort?
Mit den Wegen, das ist so eine interessante Geschichte. Also der durchschnittliche Mensch macht so 3 bis 4 Wege pro Tag. Und das macht er tatsächlich weltweit so und in allen Zeiten. Das ist tatsächlich eine Konstanz. Und der durchschnittliche Mensch investiert auch weltweit, auch in vielen, auch in unterschiedlichen Zeiten, etwa 1,5 Stunden im Durchschnitt für seine Wege. Das heißt, mit diesen 3 bis 4 Wegen und 1,5 Stunden Zeitbudget pro Tag organisieren wir unsere Mobilität. Und das, was wir an Wachstum, an Verkehrsnachfrage feststellen, das kommt halt einfach daher, dass man diese Wege halt, dass man in derselben Zeit mehr Distanzen zurücklegen kann. Also würde ich sagen, die Zahl der Wege, die kriegen wir nicht reduziert. Menschen machen einfach die Wege. Der Hebel, das sind die Distanzen. Und da kann natürlich eine Kommune viel machen. Und zwar, indem sie zum Beispiel Infrastruktur für die Nahmobilität fördert. Ne? Also wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad oder zu Fuß meinen Einkauf erledigen kann, hilft mir das. Dann die angesprochenen Aspekte mit der Siedlungsentwicklung. Wenn ich dafür sorge, dass ich irgendwie integrierte Quartiere habe, wo ich einkaufen kann, wo ich eine Kinderbetreuung habe, wo ich Schulen habe, hilft mir das, dass die Wege, dass ich die eher fußläufig mache und nicht mit dem Auto. Der andere Hebel, und jetzt kommen wir natürlich zum politischen Giftschrank, ist den Raumwiderstand erhöhen. Das kann man machen über Geschwindigkeitsreduzierung, ne? Also es dauert einfach länger, den Weg zurückzulegen, oder über den Preis. Insofern ist es tatsächlich auch ein bisschen kontraproduktiv, den ÖPNV besonders billig zu machen, Stichwort 49-Euro-Ticket, ne? Das hat einen Effekt, dass der Raumwiderstand sinkt und wir dadurch einfach auch Verkehrsnachfrage generieren. Führt zum Beispiel zu völlig überlaufenden Regionalexpresszügen zum Meer und solchen Geschichten. Also das kann man ganz schön beobachten. Der Punkt ist, ne, wir haben das Thema, dass wir ein Verkehrssystem haben, was unglaublich ressourcenzehrend ist, über alle Verkehrsträger hinweg, und wir müssen davon wegkommen. Und einer der Hebel dürfte auf jeden Fall sein, dass wir versuchen müssen, die Menge an Verkehr, also die Distanzen, zu reduzieren. Und das wird interessant. Es gibt ein paar Entwicklungen, die helfen uns dabei, ne? Also ich hatte die alternde Gesellschaft schon angesprochen. Da fallen natürlich ein paar Berufswege weg. Aber ganz viele Entwicklungen stehen dem entgegen. Nämlich tatsächlich wieder die Siedlungsentwicklung, die Entwicklung auch der Immobilienpreise in den Großstädten, ne? Dass Leute dazu getrieben werden, rauszuziehen. Auch die Begeisterung fürs Homeoffice und die, wie ich in manchen Feuilletons schon lese, die Renaissance der ländlichen Räume, also dass tatsächlich in gewissen Größenordnungen Menschen voll ins Land ziehen und da Telearbeit machen, aber dann irgendwie 1 bis 2 Mal pro Woche dann doch in die Großstadt pendeln. Jetzt rechnen Sie sich das mal aus im Kopf, wenn ich vorher vielleicht 10 Kilometer zur Arbeit gefahren bin und jetzt irgendwie 150 Kilometer, aber nur 1 Mal pro Woche zur Arbeit fahre, haben wir wieder mehr Verkehr, ne? Also da gibt's auch wieder immer so Rebound-Effekte. Es ist ein hochkomplexes System, es hängt alles miteinander zusammen. Und ja, Kommunen sind der Schlüssel, sie können da ganz viel machen. Aber ein paar Maßnahmen, die sie machen können, die sind halt tatsächlich auch politisch unglaublich schwierig, weil unbeliebt. Und man nimmt den Leuten ja gefühlt zumindest was weg.
Ja, und genau da würde ich ganz gerne allen dreien nochmal zum Abschluss die Frage stellen. Wir haben zwar viel über Hebel, über die Möglichkeiten Digitalisierung und was gesprochen. Vielleicht beginnt mal bei Herrn Pallenberg. Wir kriegen keine Veränderung hin, ohne dass wir eben die Bürger mitnehmen, sie überzeugen. Was würden Sie sagen an alle drei? Ich beginne bei Herrn Pallenberg. Was ist das Wichtigste, um die Menschen auf diesem Weg der Transformation nicht zu verlieren?
Ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die Art und Weise, wie wir den ÖPNV positiv aufladen. Ich gebe mal ein gutes Beispiel. Als ich mit meiner ehemaligen Co-Gründerin hier aus Taipeh zum allerersten Mal in Stuttgart war und wir sind dort mit der Straßenbahn gefahren, hat sie mich gefragt oder gesagt, hör mal, kann das sein, dass Öffis in Deutschland nicht so als cool angesehen werden? Und ich glaube, damit hat sie dieses Problem ganz, ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Genau das ist es nämlich. Wenn wir es schaffen, den ÖPNV positiv aufzuladen und nicht nur über Kommunikation, die sehr, sehr selbstreflektierend und ironisch sein muss, weil einfach alles nicht ganz so toll läuft, wie wir es uns eigentlich wünschen. Gute Beispiele dafür, BVG in Berlin, Hamburger Hochbahn, die machen tolle Öffentlichkeitsarbeit, tolle Kommunikation, hat aber auch wahnsinnig viel damit zu tun, dass sie kontinuierlich sich selber auf den Arm nehmen müssen, basierend auf der Infrastruktur und den Fehlern, die dann da auch passieren. Wir brauchen Investitionen in unsere Netzwerke. Wir müssen den Menschen vermitteln, dass wir hier eine Alternative haben, die günstiger und die besser ist und die ihn schneller von A nach B bringt und die, wie ich schon zuvor sagte, entsprechend sicher ist. Dann kriegen wir das, glaube ich, hin, dass mehr Menschen nicht nur sich mal jetzt ein Ticket kaufen für ein paar Monate und meinen, ich würde jetzt ein bisschen mehr ÖPNV. Wir müssen ja einfach auch zusehen, dass die Leute im ÖPNV bleiben. Und machen wir uns nichts vor. Ich bin überhaupt kein Gegner der individuellen Mobilität. Ich liebe es, Auto zu fahren. Nur ich liebe nicht Teil des Staus zu sein. Wir werden innerhalb der nächsten 10 Jahre die individuelle Mobilität, die über den PKW abgebildet wird, in unseren Metropolregionen wahrscheinlich nicht mehr sehen, aka, dass sie verboten werden.
Frau Fründer, Sie sind ganz besonders nah dran an den Menschen. Wie nehmen wir sie mit?
Ich sehe bei der Bürgerakzeptanz auch 3 wichtige Argumente. Den guten Preis, also günstig. Ich denke, das 49-Euro-Ticket hat da viel bewirkt. Ich weiß es auch von Bürgern, die erzählen, dass sie eben nicht mehr mit dem Auto irgendwo einen Ausflug machen, sondern jetzt mit der Bahn fahren, auch im Seniorenbereich, beim Pendler sowieso ein Schüler. Also das, glaube ich, hat schon sehr viel geholfen und wird auch angenommen. Günstig. Zweitens, es muss einfach funktionieren und da ist eben die Digitalisierung der Aspekt, der jetzt hier schon wirklich Fortschritte gebracht hat und auch sich weiterentwickeln wird. Und der dritte Punkt ist, dass es eine gute Verbindung ist und das ist der Punkt, wo wir noch dran arbeiten müssen, dass wir die Taktung gerade im ländlichen Bereich ausbauen und die Netzanbindungen noch optimieren. Das ist die Hausaufgabe, die wir haben und die 3 Argumente, günstig, einfach nutzbar und gute Verbindung helfen zur Akzeptanz zu führen.
Und 3 Schlagzeilen jetzt noch zum Schluss von Herrn Krummeuer.
Oh, ja, dann bin ich aber versucht, ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass der wesentliche Hebel ist, den ÖPNV so viel besser zu machen und vor allem nicht ihn günstiger zu machen. Raumüberwindung muss aus meiner Überzeugung tatsächlich Geld kosten. Alle Systeme, die wir dafür vorhalten, sind wahnsinnig teuer, kosten den Steuerzahler viel Geld, fressen Ressourcen und belasten die Atmosphäre und wir sind mobil auf Kosten der nächsten Generation. Deswegen halte ich es überhaupt nicht für sinnvoll, irgendwie den ÖPNV zu verramschen, sondern das Problem am ÖPNV ist nicht, dass er zu teuer ist, sondern dass das Auto, also dass er im Vergleich zum Auto zu teuer ist. Aber das Auto ist viel zu billig in Deutschland, viel zu bequem und da müssen wir ran. Es macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, nachdem wir jahrzehntelang in ein Verkehrssystem investiert haben und es maximal bequem ausgerichtet haben und es auch allen Leuten erzählen, die das System nutzen, es ist schon völlig okay, dass du Auto fährst, zu sagen, okay, und jetzt bauen wir mit dem ähnlichen Aufwand und ähnlich viel Geld, was wir nicht haben, und wir haben auch die Zeit gar nicht, das hinzubekommen, ein ÖPNV-System. Und ich denke, wir müssen auch ein Stück weit, und da sehe ich auch die Politik in die Pflicht, die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen in dem Sinne, in dem man sie aber auch darauf hinweist, hör mal, dein Mobilitätsverhalten, das ist ein Verhalten, was auf Kosten der Allgemeinheit geht. Ich kriege das immer wieder mit, dass Autofahrer sich bei verkehrspolitischen Maßnahmen als Opfer stilisieren. Sie sind es nicht, es sind die Verursacher der Verkehrsprobleme. Wenn man ihnen Parkplätze wegnimmt in der Stadt, dann fühlen die sich, wird ein Anspruch formuliert, aber ich muss doch parken können vor meinem Haus. Wieso denn eigentlich kostenlos? Also, das ist ja völlig unklar, ne? Und deswegen jetzt auch ein bewusster Gegenpunkt, auch was meine beiden Vorredner gesagt haben, ist natürlich auch alles völlig richtig, aber ich dachte zum Abschluss, nee, nicht immer nur kuscheln, sondern auch mal ein bisschen Kontra geben. Also bitte den Giftschrank, den verkehrspolitischen Giftschrank nicht vergessen, wir brauchen ihn, sonst schaffen wir unsere Klimaschutzziele nicht. Wir müssen einen 100%igen Turnaround hinkriegen und das wird nicht gehen, indem man irgendwie ein bisschen Nutzerakzeptanz und Customer Centricity und sonst was macht.
Ich würde sagen, an der Abschlussrunde hat man auch ganz deutlich gemerkt, was für ein komplexes Thema es eigentlich ist. Trotzdem würde ich sagen, schließen wir die Runde hier einmal. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe ganz viele Antworten gekriegt, aber auch ganz viele neue Fragen im Kopf. Und mir schon mal notiert, dass wir das Thema Quartiersentwicklung auf jeden Fall nochmal als eigenes im Podcast behandeln müssen. Aber an der Stelle würde ich mich jetzt erstmal sehr gerne bedanken, ganz herzlich bei allen Gästen, die wir hatten, für die spannende Diskussion.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Tatsächlich ganz viele Antworten, aber noch mehr Fragen und so einige Diskussionen, die wir, glaube ich, noch ausführen müssen. Gerade was Herr Krummeuer gerade zum Schluss sagt. Ich glaube, das gibt noch 2 weitere Podcasts her. An dieser Stelle aber erst einmal sind wir am Ende unserer ersten Runde dieses Podcasts. Gestartet sind wir mit der Fraktionssitzung, dann weitergegangen mit der Einladung eines Sachkundigen. Heute nun diese ja doch sehr breite, überfraktionelle Diskussion mit sehr unterschiedlichen Thesen. Das heißt, in der nächsten Folge starten wir dann mit einem neuen Thema. Rebecca, was haben wir da eigentlich auf dem Plan?
Ja, mit der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands werden wir uns das nächste Mal dem spannenden Thema, das auch ein sehr dringendes Thema aktuell ist, Vertrauen in die Politik beschäftigen. das ja im Moment sehr nachhaltig gestört zu sein scheint. Und ganz besonders wollen wir uns damit beschäftigen, wie kann die kommunale Ebene da helfen, Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Es wird sich ganz bestimmt lohnen, wieder einzuschalten. Die Folge hören Sie dann am 27. September, denn unsere Folgen kommen ja immer am letzten Mittwoch des Monats.
Tja, retten wir also die lokale Demokratie in unserer nächsten Folge. Alle Stellschrauben, alle Analysen, alle Fakten zum Thema in der nächsten Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Ich bin mir sicher, das ist was für Sie. Danke Ihnen erstmal fürs Zuhören. Alles Gute und bleiben Sie hören. Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.